Guten Morgen. Ich lese erstmal einige Verse aus den Sprüchen. Kapitel 1, Vers 1. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Kapitel 10, Vers 22. Der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich. Durch eigene Sorge kann er nichts hinzufügen. 15, Vers 16. Es ist besser, wenig zu haben und den Herrn zu achten, als einen Schatz zu besitzen und voller Sorge zu sein. 22, Vers 2. Reiche und Arme begegnen einander. Der Herr hat sie alle gemacht. 10, Vers 4. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. 11, Vers 16. Den Faulen wird es mangeln an Hab und Gut, die Fleißigen aber erlangen Reichtum. 24, Vers 3 bis 4. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten, und durch ordentliches Haushalten werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe. Dann noch aus 1. Timotheus 6, Vers 6. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht.
Wunderbar. Also das Thema reich werden, wirklich reich werden, das ist heute das, worum es gehen soll. Und ich finde ein relevantes Thema in einer reichen Stadt wie Potsdam, aber nicht nur in Potsdam, sondern ich glaube generell für uns, für unser Leben. Und ich könnte mir vorstellen, wo du vielleicht eben dieses Thema gehört hast oder schon mitbekommen hast, dass sofort bei dir so ein innerer Einwand aufgepoppt ist und du gesagt hast, Moment, reich werden, schön gut, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich will gar nicht reich werden. Also ich sag mal so, ich brauche keine Villa am Heiligen See oder Griebnitzsee hier im schönen Potsdam. Ich muss auch nicht in derselben Gehaltsliga wie Hasso Plattner oder Bill Gates oder andere bekannte reiche Leute mitspielen. Das brauche ich alles nicht. Meine Ansprüche sind deutlich geringer. Keine Ahnung, ob das so dein innerer Einwand ist, könnte ich mir vorstellen. Es sei denn, du bist so ein richtig, wie soll ich sagen, Ehrgeiziger oder eine Ehrgeizige, die sagt, nö, also dem Bill, dem zeige ich's. Keine Ahnung, ob das so deine innere Haltung ist. Normalerweise ist es ja in Deutschland vor allen Dingen so, über Geld spricht man nicht, man hat es, sagt man so schön. Ja, ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch auch schon mal gehört habt. Ich habe den schon häufiger gehört und es stimmt auch, über Geld spricht man in der Regel nicht. Vor allen Dingen spricht man nicht darüber, was man verdient. Also vielleicht in einer Partnerschaft oder so, da weiß man es voneinander und natürlich der Arbeitgeber weiß es auch von einem und in bestimmten Vorstellungsgesprächen muss man das mal thematisieren, aber in der Regel im Freundeskreis, im Bekanntenkreis spricht man nicht darüber, über das Gehalt. Bei mir war das neulich ein bisschen anders und zwar in meinem Bekanntenkreis. Ich habe das nur indirekt mitbekommen, aber von einer Truppe, die ich eigentlich ganz gut kenne. Da haben, das ist eine Männerrunde, da wurden mal die Karten auf den Tisch gelegt. Da wurde mal sozusagen Butter bei die Fische gepackt und gezeigt oder mal zumindest gesagt, was verdient ihr denn miteinander? Und was dann ziemlich schnell rauskam, wie gesagt, ich war da nicht dabei, das hat mir dann ein anderer Freund erzählt, dass die Spanne der Gehälter schon sehr deutlich auseinanderging. Ja? Von ganz okay bis ziemlich krass viel. Und wie gesagt, ich kenne diese Leute und so und das war schon interessant, das einfach mal so wahrzunehmen und zu hören, weil man das ja sonst vorher so nie gewusst hat. Was ich aber noch erstaunlicher fand in meinem Fall, als ich davon gehört habe, was das bei mir ausgelöst hat innerlich. Also wie gesagt, ich war gar nicht bei diesem, das ist mein Haus, mein Boot und so weiter Ding dabei, sondern das habe ich einfach hinterher erfahren. Das, was bei mir ausgelöst hat, war Folgendes. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich davon erfahren habe, war ich eigentlich total zufrieden mit dem, was wir zum Leben haben, denn es ist ausreichend. Ich hatte irgendwie kein Unzufriedenheitsgefühl oder irgendwas, war eigentlich alles in Ordnung. Aber als ich gehört habe, wie viel andere so verdienen, habe ich plötzlich gemerkt, okay, reich werden ist wahrscheinlich nicht mein Ziel, immer noch nicht, aber reicher werden, mehr bekommen als jetzt, mehr haben als jetzt, das wäre schon ganz nett. Da hätte ich nichts dagegen. Und das, was dann auch plötzlich einfach so passiert ist, meine Zufriedenheit war plötzlich weg und hat sich ausgetauscht mit einer großen Unzufriedenheit. Ich dachte die ganze Zeit, das ist doch irgendwie unfair, warum kann ich nicht so viel verdienen, zumindest ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Und ihr könnt euch vorstellen, es hat nicht lange gedauert, wo ich gemerkt habe, okay, Gott klopft sozusagen an meine Schulter und sagt, pass mal auf, da müssen wir uns mal gerade miteinander unterhalten, was da bei dir abgeht. Und das habe ich dann auch getan. Ich bin mit ihm da in eine Konversation eingestiegen und die heutige Predigt ist in gewisser Hinsicht ein Teil oder ein Ergebnis von diesem Gespräch. Ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht sogar ähnlich ist, ob du in gewisser Hinsicht an diesem Punkt ähnlich tickst. Vielleicht willst du nicht reich werden, aber reicher werden wäre schon ganz nett. Halt ein bisschen mehr haben. Und ich glaube, wir kennen das. Ich glaube, wir kennen das alle. Du wohnst vielleicht in deinem Einzimmer-Apartment, irgendwo am Schlatz oder in einer Waldstadt oder weiß ich nicht wo. Und denkst dir, ach, so eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in Bornstedt oder irgendwo anders oder vielleicht sogar mit einem bisschen Wasserblick, Balkon dabei, Südseite, keine Ahnung, wäre schon nicht schlecht. Warum nicht? Oder vielleicht sagst du, okay, beim letzten Job mein Nettogehalt 2000, oh, das ist okay, damit konnte ich leben, aber beim nächsten Job sollte es schon ein bisschen mehr sein. Also für zwei wechsle ich nicht und fange auch nicht bei dem anderen Arbeitgeber an. Und so weiter und so fort. Ich glaube, wir kennen das alle in gewisser Hinsicht. Vielleicht sind deine Ansprüche ein bisschen niedriger, aber das Prinzip ist dasselbe. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ist das schlecht? Also ist dieser Wunsch, reicher werden zu wollen, mehr haben zu wollen, ist das schlecht? Hat Gott was dagegen? Ist nicht auch dieser Wunsch in gewisser Hinsicht wie so eine Art Motor für Wirtschaftswachstum, für Innovation und letztlich auch für Wohlstand? Also was sind Gottes Gedanken zu diesem Thema, zu diesem Reichsein, Reichtum, reicher werden wollen? Und ich möchte zwei Dinge mit euch tun. Das erste, ich möchte anhand der Sprüche so ein paar Grundlagen, ganz grundlegende Prinzipien Gottes mit euch anschauen, was das Thema Umgang mit Geld und mit Besitz angeht. Und dann möchte ich in einem zweiten Punkt speziell mal auf Reichtum und diesen Wunsch des reicher werden wollens zu sprechen kommen. Also wir starten mal mit den Grundprinzipien Gottes für den Umgang mit unserem Besitz. Das erste Prinzip ist, Reichtum ist nicht automatisch schlecht und nicht automatisch gut. Am Anfang vom Buch der Sprüche, ihr habt das in eurem Programmheft oder wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr auch gerne aufschlagen. Da steht ein Vers, der ist interessant aus dieser Hinsicht. Und zwar wird uns dort genannt, wer einen Großteil der Sprüche verfasst hat und geschrieben hat. Da heißt es, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Und das ist ein interessanter Hinweis, nicht nur, dass wir wissen, wer hat denn die Dinger da verfasst, die Sprüche, zum größten Teil zumindest, sondern wir wissen auch einiges über Salomo. Wir wissen, dass er einer der weisesten Personen war, die überhaupt gelebt haben. Das wird uns mehrfach gesagt. Aber wir wissen auch, dass er einer der reichsten Personen der damaligen Welt gewesen ist. Das wird uns auch in der Bibel deutlich gesagt. Und das zeigt uns nur schon mal an diesem Vers, also dass der Reichtum an sich, dass Salomo so reich war, jetzt nicht irgendwie automatisch widersprüchlich zu dem ist, was Gott wollte. Denn Gott hat ihn reich gemacht. Und wenn wir ein bisschen weiter in den weiteren Kontext der Bibel gucken, werden wir auch merken, es gibt viele, viele Personen, zum Beispiel Abraham, zum Beispiel Hiob, zum Beispiel Josef und so weiter, die waren echt richtig reich. Und Gott hat sie trotzdem benutzt, oder was heißt trotzdem? Gott hat sie benutzt, hat sie auch oft mit ihrem Reichtum benutzt. Es war also nicht so, dass Gott da irgendwie generell gesagt hat, pass auf, erstmal arm werden, vorher geht nichts, sondern das war so und teilweise haben sie diesen Reichtum wirklich auch als Segen Gottes empfangen. Also, Reiche oder Reichtum wird nicht grundsätzlich als falsch hingestellt. Aber umgekehrt ist es auch so, dass Reichtum eben nicht automatisch als gut hingestellt wird. Es ist vielmehr so, und das ist das zweite Grundprinzip, Reichtum ist immer Segen Gottes, aber kein Indiz für deine Gottesnähe oder Gottesferne. In Sprüche 10, Vers 22 heißt es, der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich, durch eigene Sorgen kann er nichts hinzufügen. Und dann in Sprüche 15, 16 heißt es ist besser, wenig zu haben, sprich arm zu sein, und den Herrn zu achten, als einen Schatz zu besitzen und voller Sorge zu sein. Es gibt noch mehr Verse in diese Richtung, aber beide zeigen im Grunde, du kannst mit Gott unterwegs sein und dennoch arm sein. Du kannst unterwegs mit Gott eng verbunden sein und kannst trotzdem arm sein. Wenn du aber reich bist, ist das nichts, was du dir quasi auf deine eigene Kappe schreiben kannst, sondern das ist Segen Gottes, auch wenn du diesen Segen Gottes als solchen nicht erkennst oder nicht wahrhaben willst. Das ist die biblische Sicht. Das Dumme ist, in manchen christlichen Kreisen, und ich habe keine Ahnung, wie du heute Morgen hier bist, ob du dich so ein bisschen auskennst mit christlichem Glauben, Kirchen und so weiter, oder ob du ganz frisch bist, wie auch immer. Wenn du das noch nicht so kennst, dann will ich dir das erst recht kurz erklären. Es gibt manche christliche Kreise, die haben diese Sicht so ein bisschen getweakt, also sozusagen umgemodelt. Und da ist es so, dass sich diese Ansicht verbreitet hat, wenn du Gott nahe bist und ihm treu dienst und das tust, was er sagt und so weiter, dann wirst du auch wohlhabend, reich und erfolgreich werden. Das ist die Gleichung. Es gibt viele Kreise, die sagen, okay, du bist voll mit Gott dabei, du gehorchst ihm, du machst alles, was er sagt, ja, gibst vielleicht auch ganz viel Geld in die Kirche und so weiter und so fort. Und im Umkehrschluss wirst du sozusagen viel, viel mehr bekommen. Du wirst wohlhabend, reich und den dicken Benz fahren, oder was weiß ich was, und Erfolg haben. Und der Umkehrschluss dessen ist oft, dass wenn du materiell reich bist, wenn du viel Geld hast, wenn du Erfolg hast, dass dir das quasi wie so eine Art Gütesiegel aufgedrückt wird, woran man ablesen kann, aha, derjenige oder diejenige ist reich, erfolgreich. Das heißt also, sie muss eng mit Gott unterwegs sein. Diese Person ist also, was die Gottesbeziehung angeht, total nah an ihm dran, gesegnet, von Gott geliebt und so weiter und so fort. Und es gibt Sprüche im Buch der Sprüche, die diesen Schluss irgendwie nahelegen. Zum Beispiel in Kapitel 22, Vers 4, da heißt es, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Aber, wie immer bei solchen Sachen, wenn wir ein bisschen genauer hinsehen, merken wir schnell, reich sind auch viele, die von Gott überhaupt nichts wissen wollen, die ihn überhaupt nicht beachten. Materieller Reichtum sagt erstmal nichts darüber aus, ob die Person auch nahe an Gott ist oder nicht. Und spätestens, wenn man auf das Leben von Jesus schaut, wo man ja nicht sagen kann, dass er ziemlich weit weg von Gott gewesen ist, sondern wahrscheinlich so nah dran wie von uns keiner, sieht man, dass Gottes Nähe eben nicht mit dem Kontostand zu messen ist. Jesus war sein Leben lang arm, materiell arm. Seine Eltern waren ebenfalls arm, ihr Leben lang, zumindest von dem, was wir wissen. Warum sage ich das? Warum führe ich das so aus? Weil ich glaube, dieses Grundprinzip, dass Reichtum Segen Gottes ist, aber kein Indiz dafür, wie nah wir an Gott dran sind, auch für eine Gemeinde, wie erlebt, wichtig ist und auch wichtig bleiben sollte. Ich habe mich vor ein paar Jahren mal selbstständig gemacht. Keine Ahnung, ob das jemand von euch auch schon mal gemacht hat. Ist ein ziemlich großer Aufwand und es hat viel damit zu tun, dass man immer selbst und auch ständig arbeiten muss, wenn man selbstständig ist. Auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit, um das machen zu können, auch viel lesen müssen. Und dann muss man sich unter anderem mit der Auftragsakquise, so heißt das, beschäftigen. Also mit anderen Worten Kunden werben. die was von einem wollen, was man anzubieten hat und einem dafür was zahlen. Mir ist in der Lektüre eine Sache hängen geblieben, die mich irgendwie so, also die habe ich nicht mehr vergessen. Da gab es nämlich die Empfehlung in einem dieser Bücher, dass wenn man am Anfang loslegt mit der Selbstständigkeit, man doch gut gucken muss, man hat ja in der Regel noch nicht so viel Geld, dass man sich vielleicht nicht sofort das fetteste Auto kauft, ja, also nicht sofort irgendwie einen Audi, BMW oder sonstiges, sondern vielleicht lieber das Geld spart. Und wenn man dann doch zum Kunden fahren muss, kann man sich ja, um Eindruck zu machen, auch so ein Auto leihen. Das ist allemal günstiger, als es sich zu kaufen oder zu leasen. So weit, so gut, macht ja auch völlig Sinn. Was bei mir hängen geblieben ist, ich habe mich gefragt, was für einen Eindruck will ich denn bei dem potenziellen Kunden mit einem fetten Auto machen? Und da habe ich gedacht, so tickt in weiten Teilen, ich glaube, unsere Umwelt, vielleicht auch wir selber. Dahinter steht nämlich der Gedanke, wenn ich mir was leisten kann, wenn ich mit einem fetten Auto auf den Hof fahre, dann bedeutet das bei vielen, aha, diese Person ist kompetent, denn sonst könnte sie das ja nicht. Denn sonst hätte sie ja dieses Auto nicht. Und ich glaube, oftmals leider prägt dieses Denken auch unsere Gemeinden, wenn jemand Erfolg hat, wenn er mehr Geld verdient, ein dickes Auto fährt, teure Klamotten trägt, was weiß ich was, dann gilt er auch als kompetent und erfolgreich. Und oftmals denken wir auch sofort als erfolgreich und kompetent in den Belangen, wo es um Gott geht. Also sprich, seine Gottesbeziehung ist intensiv und so weiter. Aber das muss nicht so sein. Und ich glaube, wir als Gemeinde, wir müssen immer wieder lernen, neu zu sagen, Reichtum, äußerer materieller Reichtum ist kein Indiz für die Gottesnähe, sondern wir sollen die Menschen so nehmen, wie Gott sie nimmt. Und das hat nichts mit ihrem Kontostand und ihrem materiellen Besitz zu tun, sondern jeder von uns steht vor Gott so, wie wir sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Also, zwei Prinzipien. Es gibt ein drittes. Das ist sehr banal und doch sehr wichtig. Ich habe es genannt, Arbeit vermehrt, Faulheit verzehrt. Arbeit vermehrt, Faulheit verzehrt. Sprüche 10, Vers 4. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Oder 11, Vers 16. Den Faulen wird es mangeln an Hab und Gut, die Fleißigen aber erlangen Reichtum. Und dann die wohl bekannteste Stelle aus den Sprüchen, die habt ihr nicht in eurem Programmheft, steht in Kapitel 6, Vers 6. Nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer, Aufseher oder Herrscher hat, arbeitet sie trotzdem den ganzen Sommer über und sammelt Nahrung für den Winter. Aber du Faulpelz, wie lange willst du noch schlafen? Wann wachst du endlich auf? Wenn du noch ein wenig länger schläfst, da ein kleines Nickerchen und dort eine kurze Ruhepause, dann wird dich die Armut überfallen wie ein Wegelagerer und die Not über dich hereinbrechen wie ein bewaffneter Räuber. Es gibt noch viele, viele andere dieser schönen Sprüche. Und die in der Regel sowieso fleißig sind, kriegen immer so ein schlechtes Gewissen, denken, ich muss noch mehr machen. Aber das richtet sich wirklich an diejenigen, die sagen, ach komm, komme was wolle, ich chill auf dem Sofa den ganzen Tag oder wie auch immer. Alle Aussagen dieser Sprüche gehen in eine Richtung, nämlich die, Fleiß und Arbeit sind gut, sind von Gott gewollt, von Gott gegeben und sie führen in der Regel zu mehr Wohlstand. Das ist die banale Aussage. Faulheit und Trägheit dagegen verzehren deinen Besitz, verzehren das, was du hast, sie führen in der Regel zu Mangel. Dieses Grundprinzip ist quasi sozusagen in der Schöpfung Gottes angelegt. So funktioniert das Leben normalerweise. Alle Ausnahmen, Lottogewinn und solche Geschichten mal komplett weggedacht. Aber normalerweise funktioniert das Leben. Wir tun immer gut, wenn wir mit den Grundprinzipien unterwegs sind und nicht mit den Ausnahmen rechnen. Also, Arbeit vermehrt, Faulheit verzehrt. Und dann gibt es ein weiteres Grundprinzip, das ist das vierte, das habe ich mal so genannt. Gutes Haushalten vermehrt den Besitz. Ein Spruch dazu, gibt es auch mehrere in den Sprüchen, Kapitel 24, 3 bis 4. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten. Und durch ordentliches Haushalten werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe. Was bedeutet Haushalten? Für manche vielleicht ein Wort, wo man denkt, so, das klingt ja sowas von spießig bürgerlich. Aber es ist im Prinzip ist total einfach, Dinge in Ordnung zu halten, sie zu pflegen und sinnvoll zu gebrauchen. Das bedeutet Haushalten. Vielleicht ein Beispiel, keine Ahnung, ob du einen Gartenzaun besitzt oder einen Garten, solltest du es tun, dann kannst du diesen Gartenzaun regelmäßig streichen. Vielleicht im Frühjahr oder im Herbst. Wenn du diesen Gartenzaun pflegst, wirst du länger was davon haben und wirst nicht so früh wieder viel Geld in die Hand nehmen müssen, um einen neuen Gartenzaun dahin zu stellen. Das Prinzip ist ganz einfach. Oder du kannst schauen, dass du in deinen Essensvorräten so einigermaßen ein Ordnungssystem hast, was dir einen Überblick verschafft, um das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, zu wissen, ich habe noch eine Packung Mehl und nicht jedes Mal, wenn du einkaufen gehst, eine neue Packung Mehl zu kaufen, obwohl du vielleicht noch drei im Keller oder im Schrank oder sonst wo stehen hast. Das ist das grundlegende, einfachste Prinzip. Gutes Haushalten vermehrt in der Regel den Besitz. Das alles, und es gibt auch noch weitere, sind Grundprinzipien Gottes, die wir in den Sprüchen finden, wenn es um Arbeit und um unseren Umgang mit dem Besitz, mit dem Geld geht. Die große Frage ist, was bedeutet das jetzt für den eingangs erwähnten Wunsch, immer mehr haben zu wollen? Reichtum und reich werden zu wollen birgt nämlich eine große Gefahr für unsere Gottesbeziehung. Und das ist der zweite große Gedanke, den ich gerne mitgeben möchte. Ich habe den mal so genannt. Reichtum hat Sprengkraft für unsere Gottesbeziehung. Reichtum hat Sprengkraft für unsere Gottesbeziehung. Ich weiß nicht, wer von euch auch so ein verkappter Pyrotechniker ist. Ich würde mich dazu zählen, ich liebe es, Dinge anzuzünden. Und ich habe es noch mehr geliebt, wenn sie in die Luft geflogen sind. Kennt ihr Nitroglycerin? Wer kennt Nitroglycerin, hat schon mal davon gehört. Ich habe das immer bewundert, diesen Sprengstoff. Dieser Sprengstoff hat nämlich eine krasse Eigenschaft. Der explodiert schon bei geringster Erschütterung. Ja, und ich habe euch mal ein kleines Video mitgebracht, das ich euch jetzt zeigen möchte, wo das mal ein bisschen deutlich wird, wie Nitroglycerin in die Luft geht. Also, viel Spaß. Nitroglycerin. Also, wie gesagt, wenn man da auch nur ganz langsam mit so einem Hammer auf so einen Tropfen drauf haut, ja, so eine Zeitlupe, das Ding geht ab wie Schmidts Katze. Das ist ziemlich heftig. Ich weiß nicht, ob ihr auch wusstet von Nitroglycerin, dass Nitroglycerin auch in der Medizin eingesetzt wird. Also es ist nicht nur Sprengstoff, wenn der hochgeht, der viel zerstörerische Kraft hat, sondern man kann Nitroglycerin, und es wird auch, ich habe Ralf extra gefragt, unseren Erlebtarzt, wenn man so will, bisher, der hat mir das bestätigt, Nitroglycerin wird in der Medizin eingesetzt, und zwar hat es eine gefäßerweiternde Wirkung. Und es wird dann eingesetzt, insbesondere wenn das Herz nicht richtig arbeitet. Dann kriegt man so eine Dosis Nitroglycerin in anderer Form, also nicht, dass es da einem um die Ohren fliegt, sondern schon so verabreicht, dass es funktioniert. Und die Wirkung ist, es erweitert die Gefäße, dass das Herz wieder in ausreichend Blut pumpen kann, also dass das wieder vernünftig funktioniert. Im ersten Brief an seinen Kollegen Timotheus, und zwar in Kapitel 6, schreibt Paulus über diese explosive Art, diese Eigenschaft, die Reichtum und Wohlstand oder dieser Wunsch, reich zu werden, auf uns haben kann. Er beschreibt das, was da sozusagen in unserem Herzen passieren kann. Und ich möchte euch diesen Text nochmal vorlesen. Wie gesagt, ihr habt ihn im Programmheft auch stehen. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, Vers 8, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Was sagt Paulus hier in diesen paar Versen? Und ihr könnt mir glauben, diese Verse sind sehr eng angelehnt an das Buch der Sprüche, überhaupt an die Weisheit. Deswegen kommen die auch in dieser Reihe jetzt mit vor. Viele Sachen, es fängt schon an mit ein Leben in der Ehrfurcht. Und wer die erste Predigt mitbekommen hat in unserer Reihe, weiß, dass das Ehrfurcht, die Ehrfurcht der Anfang von Weisheit ist. Also es gibt ganz viele Anlehnungen in diesem Text an das Buch der Sprüche. Aber was sagt Paulus hier in diesem Text, wie soll das funktionieren? Er stellt zwei Sachen gegenüber. Das erste, was er sagt, ist, entweder wir leben in der Ehrfurcht vor Gott und kombinieren das mit Zufriedenheit, oder wir füttern unseren Wunsch, reicher zu werden, den wir ja alle kennen, mit der Liebe zum Geld. Die zwei Sachen. Entweder wir leben in der Ehrfurcht vor Gott und kombinieren das mit Zufriedenheit, oder aber wir füttern unseren Wunsch, reicher werden zu wollen, mit der Liebe zum Geld. In Vers 10 sagt er, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Und das ist ja jetzt die spannende Frage. Was meint eigentlich Paulus mit Liebe zum Geld? Wir Menschen sind Wesen, die lieben. Wir tun das. Das müssen wir nicht quasi in dem Sinne erlernen. Das ist in uns hineingelegt. Und das bedeutet, wir wollen anderen Menschen an uns Anteil geben. Zum Beispiel können wir anderen Personen oder auch Dingen unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unsere Bewunderung, wir können ihr Zärtlichkeit, Annahme, Verständnis, Rat, Beistand, Vertrauen, Sicherheit, Hoffnung, all das können wir anderen Personen geben und wollen wir in gewisser Hinsicht auch. Und wenn wir das tun, wünschen wir uns aber gleichzeitig, dass die andere Person uns das ebenfalls gibt. Das ist quasi die Liebe, so wie wir sie erleben. Das ist immer etwas, ein Geben und ein Nehmen. Ich gebe etwas und hoffe, dass ich es zurückbekomme. So funktioniert das in der Regel. Aber ich glaube, wir alle haben auch schon erfahren, dass das mit dem Lieben immer so eine Sache ist. Normalerweise gehen wir mit einer Idealvorstellung in diese Beziehung. Ja? Wir wollen das, was wir uns erhoffen, auch wirklich komplett bekommen. Wir wollen komplette Annahme bekommen, komplette Aufmerksamkeit, ganze Sicherheit und so weiter und so fort und scheitern oft daran, weil in den Beziehungen oder in den Dingen, wo wir drinstecken, uns das nicht zu 100% geschenkt wird. Ja, vielleicht fühlt es sich am Anfang einer Beziehung so an, dass man eigentlich alle Bedürfnisse gestillt kriegt, die man so von der Liebe oder in dieser Liebesbeziehung erwartet, aber über kurz oder lang ändert sich das. Man hat plötzlich den Eindruck, dass man nur selber gibt und der andere eigentlich nichts zurückgibt. Oder man schafft es nicht so vorbehaltlos zu lieben, wie man das eigentlich selber will. Das ist so die Standarderfahrung. Und trotzdem, und das ist ja das Interessante, sagen wir nicht irgendwann, ach komm, dann gebe ich mich halt mit 50% zufrieden. Also wir sagen das vielleicht äußerlich und bleiben vielleicht auch in der Beziehung, aber innerlich ist dieser Wunsch, wir wollen eigentlich mehr und wir brauchen mehr, wir wollen eigentlich 100%, dass unsere Sehnsüchte, die wir daraus oder damit verbinden, erfüllt werden, das geben wir nicht auf. Wir bleiben in gewisser Hinsicht auf dieser Suche nach diesen 100%. Wir suchen weiter nach Personen oder nach Dingen, die uns endlich unsere Bedürfnisse stillt. Und hier kommt Geld und Besitz ins Spiel. Denn Geld und Besitz können ganz schnell zu solchen Dingen werden, von denen wir uns die Stillung unserer Bedürfnisse versprechen. Und deswegen erwähnt Paulus hier die Liebe zum Geld. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum wollt ihr eigentlich reicher werden? Also was steckt eventuell hinter diesem Wunsch, ich will mehr haben, ich will ein bisschen besser dastehen und so, was steckt dahinter? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Reich werden an sich ist gar nicht unbedingt das Ziel in sich, sondern in der Regel steckt da etwas dahinter, dass wir Bedürfnisse dadurch gestillt bekommen wollen, die uns sehr wichtig sind. Ein paar Beispiele. Vielleicht sehnst du dich nach Sicherheit und du denkst, Geld, wenn ich es habe, verschafft mir Sicherheit. Wenn ich 20.000 auf dem Konto habe, separat auf dem Festgeldkonto, dann fühle ich mich sicher, weil dann kann ja auch mal das Gehalt ausfallen, dann kann auch mal die Waschmaschine kaputt gehen oder was weiß ich nicht. Dann bin ich sicher. Dann fühle ich mich sicher. Hast du die 20.000 auf dem Konto, verspreche ich dir, wirst du merken, so sicher ist die Sache gar nicht. Ja? Und dann setzt etwas ein, dass wir oft sagen, okay, 20.000, ja, schon ganz gut, aber so sicher ist nicht, ich brauche 50. Und wenn du die 50 hast, denkst du dir, jetzt habe ich gerade das und das gemacht, ist doch nicht so unsicher, vielleicht brauche ich 100 und so weiter und so fort. Das dahinterliegende Bedürfnis ist aber eigentlich, ich brauche Sicherheit. Oder du wünschst dir Annahme und Anerkennung von anderen. Also versuchst du viel Geld zu verdienen, weil du merkst ja, wenn du ein dickes Auto fährst, dann kriegst du gleich ein anderes Standing, dann wirst du anders angesehen, wenn du im schönen Anzug herkommst, wirst du anders begrüßt und so weiter und so fort. Also brauche ich Geld, damit ich Annahme und Anerkennung bekomme. Oder du wünschst dir körperliche Zuneigung. Du kriegst sie aber nicht auf normalem Weg, also kaufst du sie dir. Oder du willst frei und ungebunden sein. Du willst unabhängig sein. Du willst nicht am Portemonnaie deiner Eltern hängen oder an sonstigem Portemonnaie, sondern du willst frei und ungebunden sein. Du willst das machen können, was du willst. Mit anderen Worten, du willst das machen können, was du bezahlen kannst. Und deswegen brauchst du Geld. Oder. Es gibt total viele Motive, die hinter diesem Wunsch, ich will reicher werden, stecken. Und meine Frage an uns heute Morgen ist, warum willst du reicher werden? Was ist eigentlich dein Bedürfnis dahinter, warum du dich danach sehnst? Egal was es ist, wenn du Geld und Besitz als Bedürfnisstiller in dein Leben bringst, wo du denkst, ja, das wird es mir geben, kann ich dir eine Garantie geben. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren oder wie man so schön sagt, Geld ist ein schrecklicher Herr, aber ein guter Diener. Wenn du dir die Bedürfnisstillung vom Geld und Besitz erhoffst, wirst du immer unzufrieden bleiben und nie genug haben. In den Sprüchen 23, 4-5 heißt es, bemühe dich nicht, reich zu werden, da spare deine Klugheit, du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da. Er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Und Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, derjenige, der reich werden will, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Aber was hält Paulus dagegen? Das ist ja das, worum es uns jetzt geht. Er sagt, ein Leben in Ehrfurcht vor Gott in Kombination mit Zufriedenheit. Vers 6, nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Paulus spricht hier davon, dass die Ehrfurcht vor Gott, diese Beziehung zu Gott, die von Ehrfurcht geprägt ist, dieses Verhältnis zu Gott, mit Zufriedenheit kombiniert das Gegenrezept ist. Und dieses Wort Zufriedenheit in dem Text hier, das ist ausgelehnt, hat Paulus bewusst gemacht, von damaligen Philosophen, also Leuten, die quasi die Welt erklärt haben und auch Anleitungen gegeben haben, wie man gut leben kann. Und zwar in dem Fall den stoischen Philosophen, deren Ideal, höchstes Ideal war nämlich, selbstgenügsam zu sein. Das heißt, in sich selbst, an sich selbst genug zu haben, egal wie die äußeren Umstände sind. Also so ein bisschen buddhistisch, ja, so in diese Richtung ging das. Ich ruhe in mir selber, komme was wolle, ist völlig egal. In mir selber habe ich genug, ich bin zufrieden. Das Dumme ist nur an dieser Geschichte, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert in Graden vielleicht, je nachdem, wie du vom Gemüt bist und wie wenig deine Umstände äußerlich anders sind. Aber im Kern funktioniert es nicht. Nicht aus uns selbst heraus, nicht durch uns selber. Paulus greift aber diese Idee, dieses Konzept der Zufriedenheit und Unabhängigkeit von äußeren Umständen auf. Und das ist interessant, er verrät uns, wie es wirklich funktionieren kann. Und zwar im Philipperbrief Kapitel 4, 11-13. Da schreibt er über sich selber, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das ist dasselbe Wort. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich und jetzt kommt's, weil der, der bei mir ist, mich stark macht und damit ist Jesus gemeint. Zufriedenheit ist nicht etwas, was du aus dir selbst heraus generieren kannst. Einfach sagen, ich bin zufrieden. Das funktioniert nicht. Zufriedenheit ist etwas, wozu du durch Jesus Christus Zugang bekommen hast, was du durch das Evangelium erlernen musst, dir beibringen musst in gewisser Hinsicht und womit in letzter Instanz der Heilige Geist dich beschenken will. Erinnert ihr euch noch an das Beispiel, was ich am Anfang erzählt habe, meine Männerrunde da, die ihre Gehälter offengelegt haben und was bei mir passiert ist mit dieser Unzufriedenheit, dass ich gesagt habe, irgendwas passiert mit mir. Als ich das gehört habe, wo die Unzufriedenheit plötzlich da war, statt Zufriedenheit Neid und das Gefühl, hier, das habe ich mir doch auch verdient oder wie auch immer. Was habe ich gemacht? Was habe ich in diesem Moment gemacht? Also das, was ich gerade theoretisch gesagt habe, mit, dass Christus uns den Zugang gegeben hat, wir es durch Evangelium erlernen müssen, der Heilige Geist uns das schenken muss. Was habe ich gemacht damit, als ich mich mit Gott unterhalten habe? Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mich an das Evangelium erinnert und angefangen, Jesus für das zu danken, was er mir bereits geschenkt hat. Materiell, aber ich habe schnell gemerkt, das ist gar nicht die Perspektive, sondern vor allen Dingen, was er mir mit sich selber, also mit Jesus, geschenkt hat. Und ich habe gemerkt, ich bin reich gemacht und reich beschenkt. Ich habe mir bewusst gemacht, dass alle meine tieferen Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Freiheit, all diese Dinge in Jesus bereits gestillt sind. Meine Aufgabe ist es, in dieser Wahrheit zu leben, sie anzunehmen oder wie die Bibel sagt, zu glauben. Nicht nur für wahr halten, sondern mein Leben so zu leben, dass ich mich mit meiner kompletten Existenz auf die Wahrheit dieser Sache stelle. Ihr vertraue. Meine Bitte dabei war, dass der Heilige Geist mir diese Wahrheit real macht. Dass es nicht so eine entfernte Wahrheit ist, die ich irgendwie abnicke, sondern dass es für mich wirklich real und konkret ist. Warum? Ich bin geliebt von Gott, dem Vater, meinem Schöpfer. Und seine Liebe ist durch seinen Heiligen Geist für mich erfahrbar geworden. Ich bin voll anerkannt. Als Kind Gottes, ich bin begabt und ausgestattet mit allen Privilegien eines Kindes Gottes. Und deshalb will ich auch als sein Kind leben. Mir ist ewige Sicherheit gegeben, was auch immer kommt. Ich habe Gottes Wort und darin sagt er mir und verspricht er mir, dass er mich ans Ziel bringt und für mich sorgen wird. Und darauf will ich mich verlassen. Und Gott schaut voller Stolz und Zuneigung auf mich. Nicht, weil ich so toll bin, überhaupt nicht, aber er schaut so auf mich und freut sich an mir. Warum? Wegen Jesus. Weil Jesus in meinem Leben ist, weil Jesus mich geheiligt hat, weil er mich angenommen und erkauft hat. Und das will ich genießen. Das darf ich genießen. Und in Christus bin ich frei, frei gemacht, nicht unabhängig von ihm, aber wahrhaft frei, nämlich das tun zu können, was er will und das lassen zu können, was er nicht will. Und in dieser Freiheit will ich immer mehr leben, immer mehr. Und seht ihr, das ist das, worum es geht, wenn das Thema ist reich werden. Das bedeutet, wirklich reich zu werden. Das bedeutet, reich zu sein, wirklich reich zu sein. Dass das, was dahinter steht, hinter unserem Wunsch, wenn wir reicher oder reich werden wollen, dass wir das bereits in Jesus alles bekommen haben. Und unsere Aufgabe ist in gewisser Hinsicht nur noch, das für uns anzunehmen, in unser Leben zu bringen und Gott zu bitten, dass er das Realität für uns werden lässt. Wirklich reich zu werden bedeutet mehr von Jesus, mehr Verständnis von seinem Evangelium, von der guten Nachricht, dass er für uns gekommen ist, für uns gestorben ist, alles für uns getan hat und das tiefe Bewusstsein, dass wir in Jesus alles haben. Und wenn du auf diese Art und Weise reich wirst, und das ist interessant, dann musst du dem Wunsch, materieller reich zu werden, nicht mehr nachgeben, um Liebe, Anerkennung, Sicherheit, Zuneigung, Bestätigung, Freiheit oder was auch immer zu bekommen. Du musst es nicht mehr, du hast das bereits empfangen. Und jetzt kommt etwas. Jetzt kannst du arbeiten, Geld verdienen, fleißig sein und das alles zur Ehre Gottes. Du kannst das tun, du kannst viel Geld verdienen oder wenig. Aber du kannst das, was du von ihm geschenkt bekommst, wieder einsetzen für ihn und für sein Reich. So funktioniert das. Wenn wir wahrhaft reich werden in Jesus Christus, werden wir befreit dazu, mit dem Reichtum, mit dem, was Gott uns schenkt, das kann viel sein, das kann wenig sein, ganz anders umzugehen. Und wir sind wahrhaft reich.